Ja, hallo, willkommen zu unserem Vortrag, der mit dem Titel Elektronische Geschäftsprozesse betitelt ist.
Wir leiten in das Thema mit einem Fall ein, und zwar einen juristischen Fall, der sich ungefähr vor einem Jahr so ereignet hat.
Das ist die kleine Mona, wie man sieht, ist sie sehr lebensfroh und geht halt gerne mit den Freundinnen weg und auch feiern. Und so wie das bei, sie ist 14 Jahre alt, also wie es so bei 14 Jahre alten Menschen ist, machen sich die Eltern natürlich große Sorgen und da kommt der Papa und kauft ein Handy, ein schickes, mit Mobilfunkvertrag und überlässt das der Tochter, damit er sie jederzeit erreichen kann. Die Mona freut sich natürlich riesig darüber, kann damit sehr viel telefonieren und sieht natürlich auch, guckt viel Fernsehen und sieht natürlich schicke Werbung von verschiedenen Klingeltonanbietern. Und ist davon sehr angetan und bestellt gleich mal so ein Klingelton-Abo. Das geht natürlich dann über 2 Jahre und kostet pro Quartal 20 Euro. Sie bekommt ihre Klingeltöne und ist zufrieden. Allerdings sind die Eltern damit etwas verärgert und verlangt von ihr ihr Taschengeld zurück, was sie ihr zur Verfügung gestellt haben. Das ist Mona natürlich nicht mehr so glücklich und möchte das Ganze am liebsten rückgängig machen. Die Frage ist jetzt, ist es möglich? Könnte sie ihr Geld zurückbekommen, wenn sie zusammen mit den Eltern zum Beispiel klagen würde? Der Fall ist, glaube ich, relativ verständlich. Ich hoffe, ihr habt den verstanden, weil ich frage euch jetzt einfach mal, was ihr schätzt, oder ich lasse einfach mal abstimmen, das ist, glaube ich, am einfachsten. Wer schätzt denn, dass die Familie das Geld zurückbekommen könnte? Zweite Runde. Und wer schätzt denn eher, das Jamba-Recht behält? Oh, ja.
Es ist leider.
Stimmt die Mehrheit damit leider nicht überein. Also, das Urteil ist kein Abonnementvertrag zustande gekommen ist. Und warum das der Fall ist, wird vielleicht noch mal im Detail erklärt. Aber das ist erstmal das Urteil. Die Familie hat Recht bekommen und Jamba nicht. Dabei spielen eine Menge Sachen eine Rolle. Teilweise kennen wir die Begriffe schon. BGBs. BGB, AGBs, E-Commerce, Willenserklärungen haben wir schon gehört in der Vorlesung. Verträge, die damit zusammenhängen, Widerruf, Haftung, also eine ganze Menge. Und wir haben dann daraus einen Strang gemacht, unsere Agenda sozusagen, das ist in einer Verträge, die sich in dem Zusammenhang eine Rolle spielen, AGBs und dann das Oberthema, was das Ganze umfasst, E-Commerce. Und wir fangen mit dem ersten Thema Verträge an. Und ich weiß,
okay, das mache ich jetzt. Und zwar fange ich damit an, dass ich speziell an den Fall, den er eben vorgestellt hat, was, also ein bisschen was zu dem Zusammenhang mit dem Urteil und so, damit man die Verträge auch ziemlich gut verstehen kann, auch verstehen kann, warum dieses Urteil überhaupt zustande gekommen ist. Und daran, finde ich, kann man schon ganz gut verstehen, was Verträge sind und wie die so ablaufen. Und am Ende kommt dann halt nur noch mal ganz kurz allgemein was zu Verträgen. So, dann geht's erstmal los. Jetzt kommt erstmal die Argumentation von Jamba, also wie Jamba argumentiert hat vor Gericht, wie sie meint, dass, oder warum sie jetzt Recht haben und das Geld nicht zurückgeben müssten. Und zwar, weil sie davon ausgehen, wenn der Vater der Tochter das Handy übergeben hat, dann bewirkt es automatisch eine Vollmacht. Also er gibt ihr mit der Übergabe des Handys automatisch eine Vollmacht dafür, dass sie jetzt damit irgendwie machen kann, was sie möchte. Ne? Und außerdem möchten sie sich auf den Taschengeldparagrafen berufen, der so altbekannte. Und zwar, dass sie, oder Mona heißt sie ja jetzt, dass sie sich mit ihren zur freien Verfügung gestellten Mitteln sich diesen Vertrag oder dieses Abo bestellt hat und mit ihrem Geld ja eigentlich machen könnte, was sie möchte. Und außerdem meint Jamba noch, dass die Willenserklärung, die da zustande gekommen ist, sodass der Vertrag überhaupt beschlossen wurde, dass sie nur von dem Inhaber des Handys stammen kann, weil er generell dafür haftet, für das, was mit seinem Handy also passiert. Die Rechtsgeschäfte, die damit erledigt werden, muss ja generell dafür haften. So, okay. Jetzt würde ich gerne mal eure richterliche Meinung hören, was ihr denn so konkret entschieden hättet zu den einzelnen vier Punkten, die Jamba jetzt so angedeutet hat, warum sie doch recht bekommen müssen, was ihr dazu gesagt hättet, wenn ihr jetzt Richter wärt. Ganz kurz. Keiner mag Richter spielen. Okay. Ja?
Ja, ich würde sagen, wollen wir also nicht so sehen. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt überhaupt die Möglichkeiten erlangen noch trappern, weil sagen wir mal, wie man das hier geht. Da ist keine so großen Geschäftsvertrag, der kein Rechner mit Fitness, die Forderung kann sich weiter und weiter. Die Gewöhnung sage ich jetzt mal, von daher ist das gleiche Zaubertrag, von daher würde ich nicht sagen, dass die dann Sommer kriegt und da jetzt irgendwie gut machen kann, dass er wäre okay, dass man, wenn man 18 Kerner verschließen kann, das wäre meine richtige Begründung jetzt vielleicht noch irgendwie sagen, nee.
Okay,
jetzt.
Okay, das ist auch. Und zwar hat das Urteil gesagt, dass der Klägerin, die Klägerin des Mona, die gegen Jamba jetzt klagt, ein Herausgabeanspruch zusteht für zu Unrecht vorgenommene Belastungen. Also Belastungen ist das Geld, was von ihr abgezogen wurde, und es wurde jetzt zu Unrecht von ihr abgezogen. Begründung ist, weil der Richter sagt, es kam kein Vertrag zustande zwischen Jamba und dem Vater. Und warum, erkläre ich jetzt weiterhin. Zu dem Punkt, dass diese Übergabe des Handys automatisch eine Vollmacht bewirkt, hat der Richter gesagt, dass eine Vollmacht nicht automatisch zustande kommen kann. Das geht nicht. Und also lag sie auch nicht vor, weil der Vater hat gesagt, ich habe dir keine Vollmacht gegeben. Also lag sie auch nicht vor. Und automatisch schon gar nicht. Aber wenn eine Vollmacht vorgelegen hätte, dann hätte Jamba sie nachweisen müssen. Konnte sie aber nicht, also gab es keine Vollmacht. Die nächste Berufung auf den Taschengeldparagrafen, den 110 BGB. Wenn Jamba sich darauf berufen wollen würde oder könnte, dann müsste es der Fall sein, dass das Handy Mona auch zum Zweck von Vertragsabschlüssen zur Verfügung gestellt wurde. Das ist aber nicht der Fall. Es wurde ihr lediglich zur Verfügung gestellt, um sie immer erreichen zu können, um eine Kostenkontrolle über sie zu haben und über ihre Ausgaben, die sie mit dem Handy tätigt. Und damit sie halt auch schön mit ihren Freunden telefonieren kann und so weiter. Aber nicht zum Abschluss von Verträgen. Okay, und jetzt hat Jamba ja noch gesagt, dass die Willenserklärung nur vom Handyinhaber stammen kann. Und das kann Jamba nicht ausgehen, weil es allgemein bekannt ist, dass diese Prepaid-Handys wirklich oft an Minderjährige gestellt werden durch ihre Eltern. Und deswegen muss Jamba das irgendwie wissen. Also die muss es irgendwie bekannt sein. Die können sich jetzt darauf nicht berufen, dass nur der Handyinhaber diese Verträge abgeschlossen haben kann. So, also war jetzt letztendlich klar, dass die Willenserklärung nur von Mona vorlag und nicht vom Vater. Aber Mona ist halt nur beschränkt geschäftsfähig. Das ist man dann, wenn man das 7. Lebensjahr vollendet hat, aber noch minderjährig ist. Und wenn man beschränkt geschäftsfähig ist, dann braucht man eine Einwilligung vom gesetzlichen Vertreter, in dem Fall der Papa, der diesen Handyvertrag da gemacht hat. Und es liegt allein bei Jamba, diese Einwilligung von den gesetzlichen Vertretern einzuholen. Also die müssen dafür sorgen, dass diese Einwilligung auch da ist. Ansonsten können sie diese Verträge nicht schließen. So. Und zum Begriff der generellen Haftung, dass Jamba meint, dass der Handyinhaber generell für alle Geschäfte sein Handy haften muss, gilt nicht. Denn beim Abschluss von diesem Mobilfunkvertrag zwischen dem Vater und dem Mobilfunkanbieter ist der Vater nur dem Mobilfunkanbieter verpflichtet und nicht allen anderen Vertragspartnern, die man jetzt mit dem Handy jetzt abschließen könnte. Zum Beispiel ist es ja jetzt Jamba. Ja, das war dann dazu. Und der Schlusssatz jetzt zu dem der Richter da gekommen ist, besagt, dass wenn Jamba ein Angebot auch an Minderjährige stellen oder verkaufen möchte, dann muss es dafür sorgen, dass die Einwilligung von den gesetzlichen Vertretern auch wirksam ist. Also die müssen sich darüber sicher sein, um überhaupt erstmal diese Verträge abschließen zu können. Weil deren, es ist ja auch irgendwie klar und bekannt, dass deren Hauptzielgruppe wirklich Jugendliche sind. Wenn man mal die Bravo öffnet oder so, kann man manchmal seitenweise Klingeltonwerbung sehen. Und wer liest die Bravo? Natürlich Jugendliche. Und wenn man mal so eine Erwachsenenzeitung, zum Beispiel Spiegel, sich anguckt, dann findet man nicht eine Werbung darin. Also muss Jamba sich schon darum kümmern. Und wie sie das machen müssen, das ist so, dass sie diesen Besteller, der es jetzt bestellt, auffordern müssen, diese Einwilligung, dass sie Jamba diese Einwilligung geben müssen. Und zwar muss es innerhalb von 14 Tagen persönlich durch die gesetzlichen Vertreter geschehen. Persönlich jetzt in Anführungszeichen. Die Eltern müssen jetzt nicht so Jamba hinlaufen und sagen, ja, ich erlaube das meiner Tochter, sondern da gibt es auch andere Mittel, wie man das machen kann. Aber allerdings ist es schwierig und dazu kommt er nachher noch. Und so die Kernfrage, die sich jetzt dadurch stellt oder die sich auch jeder stellen muss bei so einem Geschäft, wer hat jetzt wirklich die Willenserklärung in welchem Namen abgegeben? Das muss einem immer bewusst sein, bevor man irgendwie einen Vertrag zustande kommen lässt. So, jetzt allgemein zu Verträgen, ganz kurz nur. Wir haben es jetzt am Beispiel von Ratenlieferungsverträgen gemacht. Das sind sogenannte Abonnements und die fallen unter den Kaufvertrag. Der kommt so zustande, ich hoffe, der Pointer funktioniert ein bisschen. Hier seht ihr zwei Vertragspartner, die müssen gegenseitig eine Willenserklärung abgeben. Die kann durch eine Unterschrift zum Beispiel erfolgen oder durch eine elektronische Signatur. Dadurch kommt dann ein Schuldverhältnis zustande zwischen den beiden, der den beiden Rechte und Pflichten zuschreibt, die sie beide einhalten müssen. Und somit läuft dann halt der Vertrag zwischen den beiden. So, allerdings kann es auch sein, dass ein Vertrag nicht zustande kommt. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, gibt es auch andere Faktoren, aber haben wir jetzt wieder an unserem Fall gesehen, durch Anfechtbarkeit. Anfechten kann man so einen Vertrag zum Beispiel wegen einem Irrtum, wie es bei uns jetzt war, oder zum Beispiel Täuschung und Drohung. Und dann ist der Vertrag nicht mehr wirksam. Also er ist dann halt nicht zustande gekommen und fehlt dann auch nicht. So, das war es jetzt allgemein zu Verträgen. Jetzt ein bisschen was zu den AGBs, warum es sie überhaupt gibt und was die für Anforderungen erfüllen müssen. So. Das haben sich bestimmt schon viele von euch gefragt, warum gibt es überhaupt diese AGBs zusätzlich von Verträgen, diese ellenlangen Texte. Und zwar, dafür gibt es eigentlich gute Gründe, wenn man so möchte, um diese Vertragsklauseln nicht immer wieder neu zu entwerfen, entwirft man sie einmal und die gelten dann für alle Verträge, denen man die beilegt. Das ist halt so ein komfortables Ding sozusagen, dass sie es halt nicht immer wieder neu machen müssen. Einmal und es reicht dann für alle und ist auch gültig für alle. Außerdem konkretisieren sie nicht eindeutige Rechtsbegriffe. Zum Beispiel, wenn zu diesem Vertrag irgendwelche Paragraphen gehören oder sowas, die ein bisschen allgemeiner gefasst sind, dann werden sie diesen Vertrag bezüglich konkretisiert, damit man das halt irgendwie den Bezug dazu hat. Genauso wie das die Rechtsbeziehungen in diesem Geschäftsverkehr zwischen den Vertragspartnern eindeutig und detailliert darin geregelt werden. Dazu sind die da. So, was sind die denn überhaupt jetzt in einem Satz zusammengefasst? Das sind halt festgehaltene Vertragsbedingungen für mehrere Verträge, die eine Vertragspartei der anderen beim Abschluss des Vertrages stellt. Verständlich? Ja, klar. Und die Maßstäbe dafür setzt das BGB. Also das BGB sagt, wie die auszusehen haben und so, und dazu komme ich gleich. So. Dabei gibt es auch einen Schutz für den Kunden bei den AGBs. Und zwar ist es ja bei vielen so, die haben keine Zeit oder keine Lust oder was auch immer für Gründe, dass sie die AGBs jetzt nicht lesen, weil die sind ja meistens ziemlich lang. So geht es mir auch, ich habe noch nie AGBs gelesen, aber ist jetzt auch egal. Wenn zum Beispiel später eine überraschende Klausel in diesen AGBs vorkommt, dann ist diese Klausel unwirksam. Was sind überraschende Klauseln? Überraschende Klauseln sind solche Klauseln, die der Kunde beim Abschluss des Vertrages nicht erwarten kann. Also wenn er die jetzt liest und sagt, oh Gott, was ist das denn? Die sind dann unwirksam, die gelten dann nicht und auf die kann sich der Vertraggeber halt dann auch nicht mehr beziehen. Oder auch, ob, wenn man manche Klauseln objektiv immer anders interpretieren kann, also wenn es mehrere Interpretationsmöglichkeiten gibt, dann gilt immer die Variante, die für den Kunden am besten ist. So wird der Kunde halt ein bisschen geschützt vor diesen diesen langen Rechtstext, den man immer gestellt bekommt. So, jetzt ein bisschen zu den Anforderungen, die diese AGBs erfüllen müssen, wie ich vorhin schon gesagt habe, durch die Maßstäbe des BGBs. Diese AGBs müssen ausdrücklich vorhanden sein, also der Vertragsgeber muss ausdrücklich auf diese AGBs hinweisen. Es reicht nicht, sie irgendwie auf die Rückseite des Vertrages anzuheften oder abzudrucken oder sowas. Und auf der Vorderseite unterschreibt dann da der Kunde. Nein, sie müssen wirklich, der Hinweis darauf muss auf der Seite da sein, wo der Kunde den Vertrag auch unterschreibt. Außerdem müssen sie sehr gut lesbar sein, übersichtlich sein, um die Verständlichkeit zu garantieren, und gut erkennbar müssen sie auch sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Lupe da ankommen müsste, um die Dinger lesen zu können, dann gelten sie auch nicht. Nichtjuristen müssen sie auch verstehen können. Zum Beispiel Angabe von Paragraphen ohne die Erläuterung dazu geht auch nicht. Die Klauseln, worin sowas dann angegeben ist, sind dann auch nicht geltend. Und wenn kein persönlicher Kontakt besteht zwischen den Vertragspartnern, dann müssen die AGBs deutlich aushängen, irgendwo, dass man sie deutlich sieht. Das ist zum Beispiel im Parkhaus so. Da muss der Kunde diese AGBs also deutlich lesen können, dafür, dass er sein Auto da halt parken kann. Oder unter welchen Umständen er sein Auto da parken kann. So, dann gibt es weiter zu Anforderungen. Ein paar sitzen noch. Damit diese AGBs in diesen Vertrag eingezogen werden können und auch gültig sind, muss der Kunde diesen AGBs wirklich zustimmen und auch eindeutig zustimmen. Und diese AGBs sind ja dann auch Vertragsbedingungen und somit kommt durch diese Zustimmung auch erst der Vertrag zwischen den beiden Vertragsparteien zustande. Ansonsten nicht. So, dann müssen die AGBs regelmäßig überprüft werden, ob sie auch der aktuellen Rechtsprechung entsprechen oder erfüllen. Sie dürfen jetzt nicht veraltet sein oder sowas, weil dann gelten sie nämlich auch nicht. So, und wenn der Vertragsgeber jetzt vorhat, in seinen AGBs irgendwelche Rechtsvorschriften zu ändern oder zu ergänzen, dann gibt es erstmal eine Inhaltskontrolle über diese AGBs. Und wenn da festgestellt wird, dass der Kunde durch irgendeine Klausel benachteiligt wird, dann ist die Klausel auch unwirksam. Also die gilt dann auch nicht. So. Jetzt konkret die Anforderungen zu den AGBs in so einem Vertrag beim E-Commerce, unser Thema jetzt. Die sind manchmal ziemlich schwierig zu erfüllen, weil man genau zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auf diese AGBs hinweisen muss. Im Internet zum Beispiel geht es gut per Button oder Link oder sowas, aber per Telefon zum Beispiel, wie wir das jetzt hatten, ist es ziemlich schwierig. Diese Anforderungen zu erfüllen. Und außerdem müssen die Kunden auch diese AGBs wiedergabefähig speichern können. Und nicht nur das, es muss denen auch gesagt werden, wie man die überhaupt speichern kann. So, das war's jetzt zu diesen schönen Anforderungen. Jetzt wollte ich mal zum Erfahrungsbericht ein bisschen was erzählen von einem Journalisten aus einer Zeitung, die heißt Active Home, oder Zeitschrift ist es. Und der hat es mal so ausprobiert. Und jetzt erzähle ich mal kurz, was er da erfahren hat. Also dieses Bild, ich glaube, das hat fast jeder schon mal gesehen im Fernsehen, diese schöne Werbung. Und der Journalist hat halt gesagt, dass die Kurzwahlnummer, die man anrufen muss, und auch die Bestellnummern, ja, die werden total deutlich hervorgehoben und der Sprecher, der im Hintergrund spricht, der wiederholt sie nochmal ganz deutlich und mit lauter Stimme und so, dass man es bloß nicht übersieht. Und der Fokus wird halt darauf hauptsächlich gesetzt. So, dann diese Leisten, die da oben durchscrollt oder rollt, Da werden die ganzen kompatiblen Handys aufgelistet, die für diese Klingeltöne da kompatibel sind. Aber der Journalist hat halt gemeint, dass es viel schneller rollt, als man es lesen kann. Also er konnte jetzt nicht nachverfolgen, ob sein Handy wirklich kompatibel dafür ist oder nicht. Und diese kleinen gedruckten Informationen hier unten, die den Preis enthalten, die Infos über das Abonnement enthalten und die Voraussetzungen für die Kündigung des Abonnements enthalten, die waren total schwer zu lesen. Er musste 10 cm auf seinen Bildschirm davor rücken, um die überhaupt lesen zu können. Und außerdem, wenn man überhaupt erstmal das gehört hat, was der Sprecher gesagt hat und diese Klingeltöne sich einen ausgesucht hat und so weiter, und dann erst dazu kommt, das anfangen hier unten zu lesen, dann schafft man es gar nicht mehr zu Ende zu lesen und die Werbung ist schon vorbei. So, dann auf jeden Fall hat er dann so diese SMS mit dieser Codezeile geschickt und der gewünschten Bestellnummer hat er dann geschickt und fast gleichzeitig kam eine Info-SMS zurück mit dem Abonnementangebot, das da gestellt wurde. Aber das Problem war, dass der Leistungsumfang, der in der Werbung dargestellt wurde, der Leistungsumfang, der in der SMS da dargestellt wurde, die stimmten überhaupt nicht überein. Der Preis nicht, die Länge des Vertrags auch nicht. Und das ganz Wichtige, dieses Stoppwort, das ist jetzt hier zum Beispiel, ich weiß, ich kann es glaube ich nicht lesen, das Stoppwort ist das, womit man das Abonnement dann kündigen kann, das stimmte auch nicht überein mit dem, was in der Werbung gezeigt wurde. Also war er dann erstmal total verwirrt, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich das jetzt nicht mehr haben möchte? Und wusste er halt nicht, was er machen soll. Auf jeden Fall war auch keine Antwort oder Bestätigung mehr notwendig, er musste nichts zurückschicken oder so, der Vertrag war schon abgeschlossen, das Geld war weg, aber der Klingelton war noch nicht da. Ja, das hätte mehrere Gründe gehabt haben können. Vielleicht war ja sein Handy nicht kompatibel, hätte er nicht sehen können, weil es viel zu schnell lief. Oder es gibt natürlich auch andere Gründe. Ja, damit wollte er mal ein bisschen darstellen, wie das bei ihm als Erwachsener so abgelaufen ist. Und wenn man das noch Jugendlichen zumuten möchte, dann läuft es vielleicht noch ein bisschen viel mehr verwirrend ab als bei ihm jetzt. So, das war's von meinem Teil. Jetzt kommt er und stellt euch die E-Commerce-Probleme vor.
Genau. Wir haben jetzt sehr viel Allgemeines gehört zu Verträgen, AGBs, oder so, das gilt ja auch im allgemeinen Rahmen, jetzt nicht unbedingt bei elektronischen Geschäftsprozessen nur, sondern generell. Ich gehe jetzt darauf ein, welche Probleme entstehen bei E-Commerce. Ja, es gibt ja offensichtlich Probleme. Unser Einstiegsfall, mit dem wir eingeleitet haben, war ein Fall von E-Commerce. Da wurde über das Handy etwas bestellt und wie wir gesehen haben, ist die primäre Zielgruppe bei Klingeltonanbietern sehr oft sind das Jugendliche und die rechtliche Lage ist unklar. Was sind die Besonderheiten beim E-Commerce? Der Anbieter gibt eine automatisierte Willenserklärung aus. Das ist nicht so, wie wenn man in den Laden geht und einen Kaufvertrag da persönlich abschließt, sondern man spricht hier von einem abstrakten Geschäftswillen. Wenn jetzt zum Beispiel Amazon die Seite aufbaut, dann haben die dabei einen abstrakten Geschäftswillen, der erst dann konkretisiert wird, wenn dann Kunde wirklich was bestellt, dann kommt dann wirklich der Vertrag zustande und dann von Seiten des Anbieters diese automatisierte Willenserklärung konkret. Man hat keinen direkten Kontakt, wie ich gerade schon teilweise erwähnt habe. Dadurch ist natürlich die Identität der Beteiligten unsicher. Ein etwas allgemeinerer Punkt, man kann Ware nicht ausprobieren, das ist sicherlich bei Bestellhäusern, Versandhäusern auch so, aber der kommt ja auch noch zum Tragen und dadurch insgesamt hat man ein größeres Misstrauen. Es ergeben sich Probleme für den Anbieter. Der Anbieter will etwas verkaufen, er will natürlich Geld machen. Er will Zahlungssicherheit. Das heißt, er hat sein Produkt verkauft und will auch sein Geld dafür haben. Natürlich ist es für ihn sinnvoll, dann sowas wie Vorauskasse oder Kreditkarte zu machen. Dann bekommt er sein Geld gleich. Allerdings, wenn es nur diese Zahlungsmodalitäten gäbe, dann hätten die wahrscheinlich weniger Kunden. Das ist natürlich sehr misstrauenerregend. Eine andere Möglichkeit für den Anbieter ist, man kann das Ganze auf Rechnung machen. Das ist natürlich super für den Kunden, der freut sich. Und das Problem ist aber dann für den Anbieter, im Zweifelsfall, wenn er das gekauft wurde, dann wird sein Geld haben. Um die Zahlungsansprüche geltend zu machen, muss der dann die Identität des Vertragspartners nachweisen. Theoretisch.
Man kann aber jetzt ganz salopp so sagen, der kann ja einfach so tun, als wäre es nicht gewesen. Jetzt zum Beispiel im Fall mit dem Handy könnte der Vater, weil er Klingeltonwerbung so toll findet, dann Klingeltöne bestellen und sagen, meine Tochter war es, und klagen. Und dann das Geld zurückkriegen oder sowas. Also die Identität ist ein großes Problem. Wie kann man jetzt Identität nachweisen? Ja, das geht natürlich nicht. Anschlussinhaber muss nicht immer gleich der Vertragspartner sein. Es klappt nicht, weder beim Internet. Es klappt auch nicht beim Handy, wie wir gesehen haben. Eine andere Möglichkeit, und das ist die aktuell eigentlich so gebraucht wird, ist Account und Passwort. Jeder hat eBay oder Amazon Account oder sowas. Dadurch wird die Identität ein bisschen besser geprüft, aber es ist halt immer noch sehr hohe Missbrauchwahrscheinlichkeit dabei, weil so ein Passwort kann ist nicht geklaut, mitgehört werden, etc. Dennoch ist es unsere aktuelle Vorgehensweise. Ja, wenn der Anbieter nur die Identität des Vertragspartners nachweisen kann, sieht es für ihn sehr schlecht aus, weil er dann sein Geld bekommt, wenn er das nachweisen muss. So sieht es momentan aus. Aber es ist nicht ganz so schlimm, denn er wird von juristischer Seite her ein bisschen geschützt. Es gibt sowas wie den Anscheinsbeweis oder auch Beweisvermutung. Das besagt, dass die Beweislast für den Anbieter entfällt, denn man kann einfach sagen, der Kunde hat seinen Account zu schützen. Er hat ein Passwort, der ist dafür verantwortlich. Deswegen vermutet das auch nur, er bestellen kann. Ja. Sowas wird zum Beispiel auch im täglichen Gebrauch beim Straßenverkehr, bei einem Auffahrunfall ist es genauso. Der Auffahrende hinten trägt die Schuld. Warum? Weil aus Erfahrung gesagt werden kann, dass er derjenige ist, der das hätte verhindern können. Er hätte den Sicherheitsabstand einhalten müssen. Deswegen muss der, dem aufgefahren wurde, nicht beweisen, dass der hintere Schuld ist. Es sei denn, dieser Anscheinsbeweis wird erschüttert durch irgendein untypisches Verhalten. Im Straßenverkehr zum Beispiel, wenn das vordere Auto aus einem nicht vorhandenen Grund gebremst hat, einfach so. Aber ansonsten gilt dieser Anscheinsbeweis und bei dem Account ist es so, dass man sagen kann, ja, der Kunde hat seinen Account zu schützen mit dem Passwort und deswegen ist der Anbieter nicht ganz so schlimm dran, er muss es nicht nachweisen. Ansonsten kann der Anbieter ja auch nicht merken, dass der Account missbraucht wird. Davon kriegt er nichts mit. Green scheint es richtig, deswegen nennt man das auch Rechtsschein, das schützt ihn auch. Alle Geschäfte werden dem Accountinhaber zugerechnet. Der Anbieter muss sich da nicht ganz so große Sorgen machen. Wir merken also so, das Kernproblem des Ganzen sind die Identifikation. Ja, wie ich gesagt habe, die Identifikation über Account und Passwort birgt noch ein hohes Fälschungsrisiko. Das Problem für den Kunden ist der Missbrauch. Er bestellt in seinen Namen, verschwendet sein Geld. Oder für den Vertragspartner, der Nachweis wird schwierig. Nach dem Motto, ich war es ja nicht. Also wenn ich das sage. Oder wenn ich nicht bestelle. So, Problem dabei ist, dass das Verfahren nicht personengebunden genug ist. Man hat zwar einen Account und ein Passwort, aber das kann halt missbraucht werden. Die Idee, was können wir dagegen tun? Wir brauchen ein qualifizierteres Identifikationsverfahren, das wirklich personengebunden ist. Der Missbrauch sollte minimiert werden und es muss möglichst unkompliziert sein, weil es bringt irgendein Identifikationsverfahren, wenn es die Mehrheit nicht durchsetzt, weil es einfach zu aufwendig ist. Würde gar nichts bringen. Es gibt natürlich sowas, der Begriff ist euch sicherlich allen Begriff, digitale Signatur. Sowas wird im E-Mail-Verkehr, zwar noch nicht, ich weiß nicht wie häufig, aber manche Leute verwenden es. Sowas könnte man ja auch bei Geschäftsprozessen einführen. Was ist eine digitale Signatur? Das wird sogar schon gesetzlich geregelt. Es gibt seit 2001 ein Ergänzungsgesetz, was es dann ins BGB aufgenommen hat. In diesem Signaturgesetz steht drin, eine qualifizierte Signatur ist eine, die Identifikation ermöglicht, Authentizität, die Integrität, dass es nicht gefälscht wurde, dass sie wirklich nur dieser einen Person zugeordnet ist und zum Beispiel auch, dass es durch eine autorisierte Instanz diese Signatur erstellt werden muss und verteilt werden muss. Das ist also alles im Gesetz schon da und soll auch gleichgestellt werden mit der herkömmlichen Unterschrift. Bis jetzt war es immer so, es gab die Schriftform bei Verträgen, die sagt aus, dass man einen Vertrag wirklich unterschreiben muss auf dem Papier. Und das wurde BGB auch ergänzt, es gibt jetzt die elektronische Schriftform und dort ist das Pendant zur herkömmlichen Unterschrift digitale Signatur. Und es soll wirklich auch gleichgestellt werden. Ja, die digitale Signatur ist ja irgendwas in Bits und Bytes. Muss natürlich irgendwie umgesetzt werden. Wir brauchen Trägermedien dafür. Und der Grund, warum es bis jetzt bei E-Commerce noch nicht praktisch durchgesetzt wurde, ist, dass es noch kein geeignetes Trägermedium dafür gibt. Es gibt zwar Smartcards, aber die werden für sowas im E-Commerce-Bereich noch nicht eingesetzt. Personalausweis könnte man sich auch denken, ist aber in näherer Zeit auch nicht geplant in Deutschland. Oder halt über die EC-Karte. Natürlich kann so eine Karte auch geklaut werden, Personalausweis genauso. Deswegen muss es beim Gebrauch natürlich zusätzlich geschützt werden. Wir kennen das von Bankkarten, mit PINs könnte man das machen. Natürlich auch mit dem heiklen Thema Biometrie. Könnte man machen, ist aber momentan einfach noch nicht ausgereift genug und ist natürlich auch eine heikle Frage, was Datenschutz betrifft und alle möglichen Sachen. Biometrie funktioniert aber momentan, wie gesagt, nicht so gut. Selbst wenn es eine 95%ige Erfolgsquote hätte, würde das ja nichts bringen, weil bei 80 Millionen Einwohnern in Deutschland würden dann eine Menge noch durchfallen durch die Identifikation. Ja, wie funktioniert das jetzt? Ich habe jetzt gesagt, digitale Signatur auf irgendeiner Karte. Das Grundprinzip ist, dass die Karte den privaten Schlüssel enthält. Wenn man jetzt einen Geschäftsprozess tätigt, wenn man eine Willenserklärung abgibt, einen Kauf, irgendwas macht, dann wird da das Ganze signiert mit dem privaten Schlüssel. Die Karte hält jeder bei sich, sowas wie ein Personalausweis oder so hat man ja auch mal bei sich, ist also personengebunden. Vor der Verwendung der Karte muss eine PIN-Abfrage erfolgen zum Beispiel, das minimiert den Missbrauch. Ja, der Anbieter kann dann auf irgendeinem Server den öffentlichen Schlüssel zum Beispiel sich besorgen und damit die Signatur überprüfen und damit die Identität des Verfassers prüfen. Also das ist jetzt eine ganz grob strukturiert. Wir wollten jetzt nicht zu sehr ins technische Detail gehen, wir sind ja hier bei der Informatikgesellschaft. Versender ist damit eindeutig identifiziert. So. Jetzt die Frage, so eine Karte ist ja schön und gut. Wie soll denn ein Handy aussehen, das so eine Karte liest? Sowas wird wahrscheinlich in nächster Zeit nicht unbedingt entwickelt. Das wäre natürlich irgendwie ein bisschen zu klobig. Und vielleicht als Waffe sogar geeignet. Geht natürlich nicht. Unsere Idee war vielleicht irgendwie, was mit RFIDs zu machen. Die sind ja irgendwie ganz schön gekommen. RFID-System ist kontaktlos. Das könnte man noch gut dazu benutzen. Kontaktlos, das ist ein geringer Stromverbrauch. Und jetzt vor ein paar Tagen, am 28.11., habe ich sogar bei Google eine News gefunden, dass Samsung gerade einen Chip entwickelt, der gute mobile Geräte einsetzbar ist und RFIDs auslesen kann. Das heißt, es ist möglich, das Ganze sogar an ein Handy zu integrieren. Das wäre unkompliziert, weil so eine Karte irgendwo reinstecken, das wäre etwas komplizierter, als man vielleicht will. So eine RFID-Karte vielleicht hat man bei sich und hat da seinen digitalen seinen privaten Schlüssel drauf, kann damit signieren und das Ganze wäre vielleicht praktisch umsetzbar, weil es unkompliziert ist. Um jetzt noch ein paar Worte zu sagen zu dem Ganzen, wir haben jetzt zusammenfassend, wir haben noch keine praktisch umgesetzte qualifizierte Signatur bei E-Commerce, es entstehen immer noch irgendwelche rechtlichen Probleme. Wir haben die Gesetze schon dafür. Das Signaturgesetz gibt es schon seit 2001. Wir haben aber noch einen Bedarf an Geräten, die dann auch diese Identifikationsmethoden umsetzen können. Und wenn das alles irgendwann in Zukunft vielleicht umgesetzt wird und in Praxis eingeführt wird, sichert das natürlich auch, dass es weniger Misstrauen gibt und E-Commerce besser funktionieren kann und auch sorgt für mehr Akzeptanz. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und das war's.